Inforadio 12:22. Zu Gast bei Ingo Kahle.
Diese Woche stand im Deutschen Bundestag ganz im Zeichen der Haushaltsberatungen. Das Budgetrecht, also über den Haushalt der Bundesregierung zu befinden, ist das Königsrecht des Parlaments. Nachdem im Grundgesetz eine sogenannte Schuldenbremse verankert wurde, haben die Haushaltsexperten der Partei noch mehr Bedeutung bekommen. Ihr Wort hat gewissermaßen Verfassungsrang. Der Spiegel schrieb, die Haushälter gelten als Könige des Parlaments und sie fühlen sich auch so. Einer von ihnen ist der Freidemokrat Otto Fricke. Ihre Majestät, herzlich willkommen.
Der Bürger Fricke dankt für die freundliche Begrüßung.
Erst einmal Haushaltsdebatte, insbesondere die über den Kanzleretat, aber das zog sich ja eigentlich auch durch. Was haben wir erlebt? Also erstens schienen die Koalitionsfraktionen ja schier begeistert von einer angriffslustigen Kanzlerin. Ganz anders als früher, wo sie da so ja fast buchhalterisch also vorgetragen hat, was ihre Regierungspolitik ist. Das war diesmal anders. Warum?
Also ich glaube, es war auch schon beim letzten Mal, wenn man sich das nochmal anguckt, bei der letzten Haushaltsdebatte, und man hat ja immer in dem ersten Regierungsjahr zwei, weil man den aktuellen Haushalt ja auch nochmal neu machen muss, so wie wir jetzt den für 2011 gemacht haben, da hat Angela Merkel das auch schon gemacht. Sie hat auch anders reagiert und vor allen Dingen reagiert auf eine vorhergehende Rede von Steinmeier. Sie würde das im Endeffekt bei anderen auch machen. Und ich glaube, der Hauptgrund ist, dass man gemerkt hat, nach einem Jahr der Selbstbeschäftigung dessen, was man möglicherweise richtig, aber sicherlich auch falsch gemacht hat, man nach vorne blicken muss, sagen muss, wo die Linie ist. Und, Sie haben es eben beim Thema Verfassung gesagt, die Tatsachen nutzen kann, dass wir eine Schuldenbremse haben und die Bürger, so erlebe ich das, auch merken, wir müssen ja sparen. Sparen ist da wichtig geworden, nicht um des Sparens selbst, sondern sowohl emotional wegen der Angst über die Verschuldung, als auch wegen der Frage Generationenvertrag und wo soll die Zukunft hingehen. Und das hat die Kanzlerin dann nutzen können. Und zudem haben wir in der Opposition, das ist bei aller Kritik an der Koalition vergessen worden, ja auch sehr viele Schwachpunkte.
Was haben wir noch erlebt? Schon mit dem ersten Satz, Sie haben das ja anklingen lassen, hat die Kanzlerin Frank-Walter Steinmeier und damit die SPD eigentlich so abgekanzelt, wie man das lange nicht erlebt hat. Die SPD sollte also marginalisiert werden, richtig?
Naja, es war die Feststellung, dass die SPD sich selber marginalisiert in der letzten Zeit. Viel von dem, was wir an Kritik in den ersten Monaten der Koalition gehört haben, mit mancher Berechtigung auch. Ich gehöre als bekennender Christ nicht zu denen, die sagen, wir sind fehlerfrei und nur die anderen sind mit Fehlern versehen. Nein, es ist jede Menge. Da muss man doch feststellen, dass die SPD, letztlich aber auch die Grünen und insbesondere die Linken, im Frühjahr stecken geblieben sind. Und wenn ich stecken bleibe, mich nicht weiterentwickle, fange ich an, mich zu marginalisieren. Und wenn man dann noch gesehen hat, dass noch nicht einmal der Parteivorsitzende bei der Rede des Oppositionsführers bei der SPD vorne sitzt und ihn unterstützt durch klares, deutliches Verhalten, durch Applaus und alles, dann merkt man, dass da was nicht stimmt. Da ist vieles in der SPD im Argen. Das sage ich aber jetzt gar nicht aus Bösartigkeit, sondern weil ich glaube, dass wir eine starke sozialdemokratische Partei in Deutschland brauchen, denn sie war immer ein Bindeglied in unserer Gesellschaft.
Reden wir über die Grünen. Da hatten sie sich ganz offensichtlich verabredet, Grünen-Bashing. Und das zielte natürlich auf Stuttgart 21, ganz
auch.
Klar.
Mhm. Auch.
Und das ist also die Frage, inwieweit oder ob ein möglicher grüner Ministerpräsident, Winfried Kretschmann, das Projekt stoppen kann oder nicht. Rechtlich kann er es wohl eher nicht. Und in der Tat, das ist die Achillesferse. Glauben Sie aber, dass Sie mit diesem grünen Bashing in dem bürgerlichen Publikum, was zum Beispiel in Stuttgart protestiert, punkten können?
Ich bin weniger ein Fan des Bashing. Für mich gilt so eine Regel, man versucht, möglichst in Auseinandersetzung der Argumente miteinander umzugehen. Aber es gilt eine zweite Regel für mich. Wenn jemand in unfairer Weise anfängt, dir gegen Schienbein zu treten, dann musst du darauf auch reagieren. Und was das Problem bei allem Verständnis für das, was die Grünen wollen, und ich kann das nachvollziehen, ich halte es nicht an allen Stellen für richtig, was sie da machen, ist nicht fair. Und ich will das ganz deutlich sagen. An dem, was man der FDP vorgeworfen hat, ihr wolltet die Steuern senken und dann habt ihr es nicht getan, wo ich immer sage, ja, weil wir ja auch erkannt haben, dass sich die Welt verändert hat und die Finanzkrise so ist und man es dann nicht machen kann, wenn man die Schuldenbremse einhalten will und einen Partner hat, der einen nicht lässt. Jetzt sagen die Grünen, wir wollen das und das. Wir wollen Stuttgart 21 verhindern und macht genau dieselben vielleicht wirklichen Fehler, die wir gemacht haben und macht damit etwas, was sie nach meiner Meinung auf Dauer unglaubwürdig macht. Und der nächste Punkt ist, Politik hat die Aufgabe, etwas positiv zu machen, in die eine oder andere Richtung sich fortzuentwickeln und nicht nur die Aufgabe zu sagen, wir machen etwas nicht und erst recht nicht zu sagen, wir machen etwas nicht, wenn man es nachher nicht einhalten kann. Das ist komplex, aber wir müssen eines erkennen. In den westlichen Demokratien, wer auch immer eine Regierung ist, wird immer ein Stückchen abgewertet in seiner Stimmung. Das ist in jedem Land so, das war bei allen Koalitionen in diesem Jahrtausend so und das muss man auch akzeptieren. Aber dann sollte doch eine Opposition, die sich selber für ethisch, moralisch besser hält, nicht die Vorwürfe selber widerlegen, die sie anderen macht. Und das tun die Grünen nach meiner Meinung und werden zu derselben Enttäuschung dann führen, die auch manche Wähler von der FDP hatten, die im Moment in den Umfragen die FDP nicht will.
Es ist sehr interessant, dass, von dem man es vielleicht nicht erwartet hätte, ausgerechnet Jürgen Trittin genau vor dem warnt, was Sie da gerade sagen. Habe ich einen Artikel gefunden in der Zeitung Der Freitag von Trittin, Titel Jenseits der Illusionen. Da schreibt er, dass auch eine linke Regierung die Schuldenbremse einhalten müsse. Und selbst wenn alle von den Grünen diskutierten Einnahmen, also sprich Steuererhöhungen, realisiert würden, müsste eine solche linke Regierung ab 2013, ich zitiere, schmerzhafte Prioritätenentscheidungen treffen. Und das haben die Grünen ja auch schon mal gemacht. Sie haben ja der Agenda 2010 zugestimmt. Allerdings war der Widerstand zwar groß, aber nicht so groß, wie er ist, wenn Sie das machen. Das politische Paradox, von dem Peer Steinbrück spricht.
Ja, das ist, da hat Peer Steinbrück, habe ich mich mit ihm auch länger mal drüber unterhalten. Eine Agenda 2010, die ich für im Kern für den einzig richtigen Weg halte und die übrigens heute mit dafür sorgt, dass wir nicht dastehen, wo Länder wie Griechenland und Irland und andere Länder stehen, die Reformen eben nicht gemacht haben, als es schlechter lief. Aber diese Agenda 2010 trug deswegen einen gewissen Stempel der sozialen Glaubwürdigkeit, was auch immer das ist, muss man vorsichtig sein, weil die SPD mitgemacht hat und weil mit den Grünen eine andere linke Partei mitgemacht hat. Und deswegen kommt dann auch die Frage der Finanzmarktreformen, die ja schon laufen, der Kontrolle, die Frage des aktuellen Restrukturierungsgesetzes zum Beispiel, um etwas zu nennen, ob das nicht gerade dann von einer Koalition gemacht werden muss, wo man eher sagte, die ist wirtschaftsfreundlich und wird da vielleicht nicht so stark eingreifen. Das ist sicherlich ein Paradox, aber die Verantwortung des Politikers ist es, das zu tun. Und bei den Grünen kann ich dann nur sagen, ja, genau das wird passieren. Wenn sie an die Verantwortung kommen werden, wieder stärker, werden sie genau vor die Probleme gestellt. Hamburg ist das schöne Beispiel, Moorburg. Ja, man sagt, wir machen das Kraftwerk nicht, es wird gebaut.
Das war vorher schon absehbar, das ist richtig. Aber das heißt doch, was er da schreibt, schmerzhafte Prioritätenentscheidungen auch nach 2013, dem nächsten Wahljahr, dass jede Bundesregierung, egal welche, sich dem Vorwurf aussetzen muss, sie spare unsozial.
Der Vorwurf kommt immer, weil in einer sozialen Marktwirtschaft und in einem Sozialstaat es immer so ist, dass ein großer Teil der Ausgaben in den Bereich Soziales geht. Und ich sparen nur kann, wenn ich auch an die Ausgaben rangehe. Bei allen Träumen der Linken über Steuererhöhungen, Reichensteuer, der SPD über Steuersatzerhöhungen, über Frage von angeblich besserem Vollzug, der zu mehr Ergebnissen führt. Ich muss an die Ausgaben ran. Und wann immer ich das tue, habe ich immer Einzelfallbeispiele, die hart sind. Das stimmt. Aber ich werde sie machen müssen. Da wird keine Regierung drumherum kommen. Man sieht das doch jetzt an der Diskussion Hartz-IV-Sätze. Es sind die Hartz-IV-Sätze von Rot-Grün. Die sind verfassungswidrig gewesen wegen des Verfahrens. Jetzt machen wir sie in einem hoffentlich und ich glaube auch verfassungsgemäßen Verfahren. Und jetzt sind es Rot-Grün, die sagen, obwohl ihr, Diskussion der Höhe kann man sagen, obwohl ihr es jetzt richtig gemacht habt, auch nochmal um 5 Euro erhöht habt, ist es ein Riesenskandal. Das Problem habe ich immer. Ich muss dann halt stehen und sagen, es ist abgewogen. Letzter Punkt. Der Bürger sollte immer gucken, wenn ich einen Euro der Politik gebe, wie viel davon gibt sie eigentlich für Soziales aus? Das ist die einzig wahre Bewässerungsmöglichkeit zu sagen, wird denn im Gesamten mehr getan oder nicht? Denn da, wo wir Gutes tun, wird es nicht kritisiert und auch medial weniger erwähnt. Da, wo wir Schlechtes tun, wird es erwähnt.
Sagen Sie, wenn wir jetzt über die Grünen und die Union reden, ist das nun ein Hirngespinst, Schwarz-Grün, oder ist es doch keins? Was meinen Sie?
Nein, es ist kein Hirngespinst. Als jemand, der aus Nordrhein-Westfalen kommt, und der weiß, wie viel schwarz-grüne Koalitionen es hier noch in Westfalen gibt. Auch in meiner eigenen Heimatstadt Krefeld haben wir keine klaren Mehrheiten. Und so gab es dann jetzt, weil die Grünen sich offiziell noch scheuen, wegen ihrer Basis eine Koalition zu machen und das auch immer bestreiten, dass es so ist, dann einen Deal, der ungefähr so läuft. Wenn du meinen CDU-Kämmerer wählst, gebe ich dir einen neuen Dezernenten. Und das haben wir an vielen Stellen. Und da sage ich aber auch ganz klar als Demokrat, möglich muss das sein. Ich finde es nur falsch, wenn die Grünen so tun, als wollten sie nicht mit der CDU. Klar wollen sie, wenn sie dadurch an die Macht kommen. Da unterscheiden sie sich nicht von anderen Parteien. Und die CDU soll auch sagen, dass sie im Zweifel gegen den Wähler erklären muss. Kann es auch sein, dass wir zwar sagen, wir wollen Schwarz-Gelb, aber es kann sein, dass am nächsten Morgen neben uns jemand anders im Bett liegt.
Wenn einer die Grünen dorthin führt, das ist meine These, aber nicht nur meine, dann wird es Jürgen Trittin sein, wenn dann. Aber ich will ihn nochmal zitieren, dass der Konsolidierungsbedarf unter den Bedingungen der Schuldenbremse auch nach 2013, also dem nächsten Wahljahr, deutlich über jährlich 10 Milliarden Euro liegen werde, schreibt er in dem Beitrag. Nur ein Beispiel sage ich Ihnen jetzt. Sie planen ab 2012 2 Milliarden für eine Finanzmarkttransaktionssteuer und Sie wissen ganz genau, dass es die nicht geben wird.
Also erstens muss man sagen, ob es die 10 Milliarden sind pro Jahr, wird auch davon abhängen, wie wir Wachstum weiter sichern, wie wir den Arbeitsmarkt darstellen, weil das erhebliche Auswirkungen auf die Kosten hat. Und ich sage mal so, erstens glaube ich zwar nicht, dass er das ab 2013 wird, aber die Regierung ab 2013 muss von der jetzigen Regierung die Voraussetzung bekommen, dass das Volumen runtergedreht wird. Der zweite Punkt aber ist, wenn Sie sparen, dann müssen Sie im Bereich von Planungen immer im Unklaren anfangen. Das hieß übrigens in der Hauptkritik erstmal, das sind alles Luftbuchungen. Sie erinnern sich vielleicht noch vor ein paar Monaten, hieß es, das sind alles Luftbuchungen, Sie kriegen das niemals im Haushalt hin, geschweige denn, dass Sie die Schuldenbremse einhalten oder. Die Luftbuchungen haben sich, und so funktioniert Gesetzgebung, von einem groben Plan über einen Beschluss des Kabinetts im Sommer, über die Vorlage eines Haushaltsentwurfs, eines Haushaltsbegleitgesetzes, der Änderung der Gesetze, der Beschlüsse der Gesetze und dann im Bundesrat, beziehungsweise über die Einspruchszurückweisung im Bundestag, in Realität verwandelt. Und bei der Finanzmarktsteuer, wie auch immer die aussehen wird, ob es eine Transaktionssteuer ist, ob es eine Aktivitätssteuer ist oder nicht, ist das der Plan der Koalition, dem hat sie zugestimmt. Das wollen wir auch erreichen und wollen möglichst viele dabei mitnehmen, weil wir eben nicht, ich sag mal so, den Finanzplatz Deutschland kaputt machen wollen, der so schon gestresst genug ist wegen seiner Struktur.
Die Haushälter haben 1,6 Milliarden Euro mehr Einsparungen erreicht, als die Regierung vorsah. Sind Sie also nun die Könige des Parlaments? Ist das das, was die Könige erreicht haben und erreichen wollten?
Naja, eigentlich noch mehr. Eigentlich haben wir sogar, wir ist immer schwierig, wir haben gemeinsam mit den Bürgern dafür gesorgt, dass das, was in den letzten Monaten passiert ist, sich im Haushalt mit einer Volumenänderung von ca. 10 Milliarden sogar noch verwirklicht hat. Also wir haben höhere Einnahmen, etwas geringere Zinsausgaben.
Weil die Leute mehr Geld ausgeben.
Die Konjunktur nicht, weil gut läuft. Genau, deswegen sage ich ja, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, hey, alles was gut ist, das ist die Koalition gewesen, alles was schlecht ist, ist die Opposition. Nein, da gehören immer viele dazu. Man muss die Rahmenbedingungen als Politik setzen, da kommt der klassische Liberale dann immer durch. Aber dann kommt das Entscheidende und das ist der Unterschied zu vielen Jahren vorher. Wir haben auch in den letzten Jahrzehnten unter unterschiedlichsten Regierungsbeteiligungen, immer wenn die Wirtschaft gut gelaufen ist, Steuermehreinnahmen gehabt. Nur was haben wir gleichzeitig gemacht? Wir haben neue Ausgaben gefunden. Wir haben gesagt, jetzt können wir doch mal das machen, jetzt können wir uns doch das leisten, jetzt sollten wir das tun. Übrigens, immer wenn in den Kommunen die Einnahmen richtig sprudeln, sind das dann die berühmten Veranstaltungshallen, Sporthallen, Schwimmbäder, die dann gebaut werden, die man sich nachher nicht leisten kann. Das haben wir gerade nicht gemacht und das ist, glaube ich, der wesentliche Kernbeitrag des Haushaltsausschusses, an der Stelle zu sagen, nein, keine zusätzlichen Ausgaben, wo nicht unabdingbar notwendig. Und das ist das, wo die Arbeit da ist. Der Rest ist Arbeit von Bürgern, Unternehmen und von vielen anderen mehr.
Das Thema Kommunalfinanzen spare ich jetzt mal aus. Sie sind ja auch der Haushälter und nicht der finanzpolitische Sprecher, aber das wäre wirklich ein interessantes Thema.
Ja.
Trittin habe ich schon mehrfach erwähnt und ich will auf einen Punkt spezieller eingehen, nämlich man darf also keine riesigen Enttäuschungen produzieren und er warnt seine eigenen Leute davor. Sie haben es ja auch schon zugegeben, Sie haben Enttäuschungen produziert, das sehen Sie jetzt in den Umfragen. Nun ist die Frage, was passiert eigentlich auf der Steuerseite? Da gibt es also den Sachverständigenrat, da gibt es den Steuerexperten, Professor Wolfgang Wiegard. Früher haben Sie den sehr gerne zitiert. Mhm. Und der sagt, Steuersenkungen seien nicht machbar bis weit in die nächste Legislaturperiode hinein.
Also hat er vor einiger Zeit gesagt. Inzwischen sieht er, was wir an Aufholeffekt haben. Und zweitens sieht er auch, was wir noch im Haushalt nicht an Sünden begehen. Aber dennoch, man muss jetzt stark differenzieren. Erstens, die Fehler haben wir gemacht. Zweitens, ja, die Umfragen kenne ich. Da sage ich aber auch durchaus selbstbewusst, wir sind gewählt worden für 4 Jahre, um das zu machen. Wir müssen diesen 4-Jahres-Vertrag erfüllen. Dazwischen wird es schlechte Phasen geben, war bei jeder Regierung vorher auch so. Und jetzt kommt die Frage, ja, aber ihr immer mit eurer, da steht ja dahinter, ihr immer mit euren verdammten Steuersenkungen. Da sage ich, ja, wir immer mit unseren verdammten Steuersenkungen.
Nicht verdammt.
Nein, das haben sie nicht gesagt, aber müssen wir nicht vormachen. Das ist genau das, was der Vorwurf gegenüber der FDP ist. Und da sage ich, ja, am langen Ende wollen wir das und da bleiben wir auch. Nur, und das haben wir gelernt, wir hatten vor der Wirtschaftskrise dieses Wahlversprechen gemacht, haben dann nicht stark und schnell genug umgesteuert, um zu erkennen, bei der Wirtschaftslage gibt es die Auswirkungen. Und jetzt sage ich, was ich persönlich, was meine Partei als das Ziel sieht. Es sind 3 Schritte und einer nach dem anderen, weil sonst stolpert man ja auf Treppen. Schritt 1 ist, wir sorgen dafür, die Schuldenbremse einzuhalten. Das tun wir. Wir machen einen Abbau rekordmäßig. Schritt 2 ist, wir machen keine wesentlichen neuen zusätzlichen Ausgaben. Das ist die größte Gefahr, auch im nächsten Jahr. Und wenn wir dann über diese beiden Dinge hinaus Volumen für eine Steuerreform haben, dann machen wir es eben für eine Steuerreform und nicht für neue Ausgaben. Und bei der Steuerreform machen wir es, das sage ich, ist für mich mein Kernanliegen, bei den unteren und mittleren Einkommen, um diese Ungerechtigkeiten, die durch die falsche Tarifkurve da sind, möglichst weit zu glätten. Möglichst weit heißt so viel Geld, wie ich nach den Berechnungen habe. Nicht so viel Geld, wie ich mir wünsche, sondern die ich nach den Berechnungen zur Schuldenbremse übrig habe.
Und da sagt der Finanzminister, also für Steuervereinfachungen, was ja noch keine Riesensteuerreform ist, haben wir 500 Millionen.
Und er
sagt dann, auch, wenn Sie das Steuerrecht, ich zitiere Wolfgang Schäuble, grundlegend vereinfachen wollen, brauchen Sie ganz andere Summen. Die haben wir aber nicht, weil wir die Schuldenbremse einhalten müssen. Das heißt, für riesige, große Steuerreformen, grundsätzliche Steuerreformen, haben Sie doch in dieser und in der nächsten Legislaturperiode gar kein Geld.
Da wissen Sie mehr als ich. Ich weiß, dass wir das nicht im Jahr 2011 haben. Und darauf bezieht sich auch ausdrücklich die Aussage von Herrn Schäuble, weil es um die Frage ging, was können wir denn machen? Wir haben als FDP gesagt, niedrig, einfach und gerecht. So, die Frage der Niedrigkeit können wir aufgrund der Rahmenbedingungen nicht machen. Und da sage ich gerade als Haushälter, das ist auch genau richtig so. Die Frage der Vereinfachung können wir jetzt mit diesem kleinen Volumen angehen. Da gibt es vieles, was man machen kann. Was da die richtige Lösung ist, machen die Fachpolitiker, macht mein sehr geschätzter Kollege Volker Wissing als Finanzausschussvorsitzender dann auch mit Schäuble klar. Aber die Frage, wie wir in 2012, 2013 aussehen, wenn wir vor einem Jahr hier gewesen wären und ich hätte Ihnen gesagt, also passen wir auf, am Ende des Jahres 2010, da wären wir die Neuverschuldung gegenüber dem Plan um 30 Milliarden abgebaut haben, dann hätten Sie und viele andere gesagt, ja typisch FDP, erzählt schon wieder und so weiter. Vorsicht, aber deswegen sage ich ja, wenn ich sehe, dass die Zahlen es hergeben, wenn das Volumen da ist, werde ich es machen und arbeite dafür. Und damit ich es möglich machen kann, verhindere ich eben auch vorher, dass wir wieder die alten Fehler bei den Ausgaben machen.
Die FDP hat doch früher immer gesagt, Herr Fricke, dass die Schulden von heute die Steuererhöhungen von morgen sind. Und wir haben einen Schuldenstand wie nie zuvor. Wie können Sie mir dann erklären, dass Sie Steuern senken wollen und nicht, wie ja Herr Wiegert übrigens auch gesagt hat, es wird nicht ohne Steuererhöhungen gehen?
Also erstens, und jetzt werden Sie sagen, das glaube ich nicht, dass der FDPler das jetzt sagt, wir haben ja auch Steuererhöhungen beschlossen. Wir haben ja mit der Kernbrennstoffsteuer haben wir das gemacht. Und da sage ich auch ja und auch bewusst gemacht. Wir haben die Luftverkehrsabgabe.
Sonst hätten Sie den Leuten ja auch nicht erklären können, warum 4 Stromkonzerne einen solchen Einfluss auf die Politik hatten.
Naja, also ob sie den wirklich hatten, da ist auch viel Vorurteil bei der Frage. Aber doch dann zu sagen, wenn wir das machen, auf der einen Seite, was wir notwendig erachten wegen der Frage Brücke, wird politisch bestritten, aber was machen, dann kann es nicht so sein, dass das sozusagen als Lizenz zum Gelddrucken benutzt wird, sondern dann haben die ihren Teil dazu zu tun. Aber wir machen es, weil die Frage und Ihr Ansatz war ja, da kommt ihr nicht drum rum. Ich will damit nur klar machen, zu glauben, wir wären jetzt Ideologen oder religiöse Fanatiker beim Thema Steuersenkung, nein, es geht um die Frage ganz bewusst des Grundbereiches der Lohneinkommensteuer und der Konzentration auf den Bereich, wo es den Bürger trifft, von dem wir ja als Staat unsere Rechte überhaupt erst ableiten. Zweitens, ich kann mehrere Wege finden, um eine Neuverschuldung Stück für Stück abzubauen. Und da kann ich es natürlich so machen, und das haben ja die meisten Regierungen getan, weil sie zu schwach waren an der Stelle, an die Ausgaben heranzugehen, indem ich Steuern erhöhe. Da bleibe ich auch dabei. Eine große Koalition oder auch eine rot-grüne Koalition hätte dieses Jahr die Mehrwertsteuer, das hat da die große Koalition beim letzten Mal gemacht, sie hätte andere Steuererhöhungen gefunden, das finden Sie an all den Haushaltsanträgen, die jetzt vorliegen. Wer das nur macht, der gibt damit dem Staat das Zeichen, du musst nicht bei dir sanieren, du musst nicht aufpassen. Und da bleibe ich, wie bei mir als Bürger selber auch. Wenn ich merke, dass das Geld nicht reicht, kann ich nicht zum Chef gehen und sagen, ich brauche mehr Geld, sondern muss ich immer sagen, auf was kannst du, auf was sollst du und was musst du verzichten. Politik hat leider zu leicht die Möglichkeit zu sagen, ich gehe zu meinem Chef und erkläre ihm, er muss zahlen, weil ich der Gesetzgeber bin. Da liegt vielleicht eine andere Mentalität und deswegen sage ich, es hängt davon ab, wer in der Regierung ist.
12.23 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Haushaltspolitiker und einer der parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Otto Fricke. Herr Fricke, ein bisschen grundsätzlicher. In einer alternden Gesellschaft werden, das sieht man ja jetzt schon, die Verteilungskämpfe notwendigerweise immer stärker. Die leistungsfähige Mitte wird es letztlich tragen müssen. Und ich sage dann dazu, auch wenn die FDP immer noch kräftig Entlastung ruft.
Ja, sie wird es tragen müssen und muss deshalb auch entlastet werden.
Wie soll das denn gehen?
Ja, da sage ich Ihnen, wenn Sie jemanden, nehmen wir ruhig das Bild desjenigen, der sozusagen auf seinen Schultern zwei Generationen trägt. Auf der einen Schulter die Kindergeneration, wo er für Bildung, Forschung und so weiter sorgt. Und auf der anderen Seite die Generation der Älteren, wo er den Generationenvertrag hinsichtlich Rente, Altersvorsorge, Gesundheit zu erfüllen hat. Dann muss ich aufpassen, dass ich nicht unnötig ihm noch zusätzliche Lasten nehme oder sozusagen ihm noch die Schnürsenkel aneinander binde und er es noch schwerer hat. Und da ist dann, wenn wir sagen, wir wollen da Steuern auf die lange Frist senken, gehört dazu, weil wir sie eben nicht hochhalten müssen, weil wir gespart haben. Das Schwierige ist ja, diese berühmten Steuererhöhungen kommen ja nicht deswegen, weil irgendjemand sagt, wir wollen dir jetzt die Steuern erhöhen, sondern kommen deswegen, weil man so viele Dinge beschlossen hat, die man nicht mehr anders finanzieren kann, außer über Schulden und Steuererhöhungen. Aber, und das ist auch klar, für meine Generation, ich bin Jahrgang 65, also einer der letzten Babyboomer, ist doch vollkommen klar, dass es für uns zusätzliche Belastungen an vielen Ecken geben wird. Im Bereich auch, ganz klar, der sozialen Absicherung. Und da werden wir sehr, sehr viel tun müssen. Und ich gehe davon aus, dass jemand wie ich mit Sicherheit noch länger als 67 arbeiten wird. Und ich glaube auch arbeiten muss, nicht mehr in der vollen Leistung. Er kann es auch, damit nicht direkt die Kritik kommt. Ich sehe da sehr wohl Unterschiede zwischen körperlich belasteten Arbeit und anderen. Das heißt, sie werden länger Steuern bezahlen, aber dann muss das nicht automatisch auch heißen mehr.
Anderes Thema, dass die Bundesrepublik, und das ist die Frage, anscheinend immer mehr dazu beitragen muss, dass es Europa gibt. Okay, wir profitieren davon.
Und wir
profitieren vom Euro, gar keine Frage. Aber wir haben Dinge getan. Jeder Arbeitnehmer hat Verluste hinnehmen müssen. Die Haushaltseinkommen sind seit 1990 um 2% gesunken. Gut, das lag auch viel an der Arbeitslosigkeit. Aber da ist eine Menge Anpassungsleistung gelaufen. Und wir sollen jetzt Europa ziehen. Überdehnen wir da?
Die Gefahr, dass wir überdehnen, besteht immer. Jetzt muss man immer vorsichtig sein als Politiker, was man zu den aktuellen Dingen sagt, weil ja immer Äußerungen Auswirkungen auf Finanzmärkte und Ähnliches haben. Aber ich will es mal so formulieren. Erstens, es ist unsere Währung. Sie hat uns in den letzten Jahrzehnten die enormen Vorteile gebracht, auch bei Arbeitsplätzen. Zweitens, wir sind die Lokomotive. Daraus dürfen wir aber auf keinen Fall irgendeinen, wie ich immer sage, alten wilhelminischen Anspruch ableiten, sagt dem Motto, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das darf auf keinen Fall passieren. Da herrscht so hohes Misstrauen uns gegenüber immer wieder. Aber, das muss man auf der anderen Seite klar und deutlich auch sagen, und ich habe es ja eben schon angedeutet, wir haben mit der Agenda 2010 Maßnahmen vorgenommen, übrigens mit teilweise Unterstützung auch der FDP und in manchen Teilen auch der CDU, die uns...
Vergessen Sie nicht die Tarifpartner.
Im Moment, da wollte ich gerade noch zu kommen, die uns sehr geholfen haben. Wir haben dann als zweites mit Gewerkschaften und Arbeitgebern Vereinbarungen getroffen, die dafür gesorgt haben, dass wir eben nicht den Fehler von manch anderen Ländern gemacht haben, zu sagen, zur Beruhigung nochmal Prozent hoch, nochmal Prozent hoch, nochmal Prozent hoch. Das ist auch etwas, wo ich immer wieder sagen kann, als Liberaler, wo ich stolz darauf bin, dass wir Gewerkschaften haben, die an dieser Stelle sehr, sehr klug agiert haben, wo aber jetzt auch die Arbeitgeber verpflichtet sind zu sehen, eure Zurückhaltung hat uns jetzt in die gute Position gebracht und deswegen geben wir euch auch einen Teil davon zurück. Das merkt man ja an der Frage des freiwilligen Mehrleistungen bei Weihnachtsgeld, des Vorziehen von Bonuszahlungen und. Das halte ich auch für richtig. Zu der Frage Tariferhöhung äußere ich mich nicht. Das ist eine unabhängige Frage, die müssen die klären. Das ist was anderes. Und all das haben wir getan. Und deswegen sage ich immer, dadurch stehen wir gut da. Und daraus ergibt sich aus dieser Stärke, wie übrigens dann in der Bundesrepublik Deutschland selber im Verhältnis von den Starken zu den Schwächeren eine Verantwortung. Auch zu sagen, fördern und fordern, was müssen die anderen Staaten machen? Aber nicht wir als Deutsche, sondern wir müssen das gemeinsam festlegen. Deswegen bin ich froh, dass der IWF drin ist, sonst heißt das deutsche Diktat. Und wenn diese Länder diese Reformen machen, müssen wir ihnen helfen, dass sie mit diesen Reformen weiterkommen. Das ist noch nicht klar, was dabei rauskommt. Der Rheinländer würde sagen, wir sind noch nicht an Schmitz Backes vorbei. Aber das ist nach meiner Ansicht der einzige Weg. Denn wenn wir den Euro nicht hätten, würde das passieren, was meine Heimatstadt Krefeld, Sie merken, ich komme da immer wieder drauf zurück, in den 60er, 70er Jahren haben die Italiener in einer kurzen Zeit zweimal abgewertet. Mit der Folge, dass in Deutschland Lkw standen, wo die deutschen Webmaschinen draufgingen aus Krefeld und Italien waren. Die sind jetzt noch ganz woanders und die Arbeitsplätze bei uns waren weg. Und da muss man ganz vorsichtig sein mit solchen Dingen und immer sehen, was für einen Vorteil wir davon hatten.
Die Kanzlerin hat am Mittwoch um Unterstützung der Abgeordneten für ihre Haltung gebeten, dass diejenigen, die mit Staatsanleihen handeln, sich auch an den Kosten eines Zusammenbruchs beteiligen müssen. Das muss Politik entscheiden, hat sie gesagt. Und das kann nicht sein, dass dies der einzige Bereich der Wirtschaft auf der Welt sei, in dem man kein Risiko eingehen müsse. Da muss man jetzt wissen, dass die aktuellen Schwierigkeiten des irischen Staates, sich auf dem Kapitalmarkt eben Geld zu besorgen, genau in dem Moment entstanden sind, als Frau Merkel und Monsieur Sarkozy das gefordert hatten. Ist Politik also machtlos?
Das wird jetzt eine Kritik an der SPD, aber ich will deutlich sagen, in 11 Jahren, ja, weil es ein längerer Zusammenhang ist. Es geht auch ja um die Frage der Primat der Politik. Das ist ja die Diskussion. Und da wird ja gesagt, das wäre ein Marktversagen gewesen, was wir bei Griechenland und Irland und an anderen Stellen erlebt haben, auch bei der Bankenkrise. Und auf den ersten Blick sieht das auch so aus. Aber mein Verständnis von Markt ist, dass das bildlich gesehen wirklich ein Bild mit einem klaren, festen Stahlrahmen ist. Und da drauf ist eine Leinwand, da findet der Markt statt. Und wenn auch nur einer der Künstler oder wer auch immer da ist, einen Millimeter über den Rahmen geht, kriegt er einen auf den Finger, weil er sich nicht mehr an den Markt hält. Und wir haben im Bereich Banken, systemisch gesehen, wir haben im Bereich Staatsanleihen diese Fehler in den letzten 10 Jahren gemacht. Dabei sage ich gar nicht, dass die anderen nicht auch gemacht haben, aber wir haben sie gemacht. Und ich sage bewusst, 11 Jahre lang waren es SPD-Finanzminister. Und der von mir durchaus geschätzte Peer Steinbrück ist nicht jemand, der gesagt hat, ach, ist mir alles egal, lass die Banken mal machen und bei der Staatsanleihe mal machen.
Nee, der hat gar nicht gemerkt, was da bei der Depfer in Irland passiert
ist. Da kann man sich aber fragen, warum hat er es nicht gemerkt? Muss man da nicht auch sagen, hätten wir da nicht mehr nachforschen müssen? Hätten wir das nicht klarer regeln müssen? Hätten nicht unsere Organisationen wie BaFin und Bundesbank sagen müssen, da braut sich was zusammen? Und jetzt kommt der Kern. Wenn ich einen Bereich eben dann habe, der schlecht reguliert ist, dann muss ich ihn als Staat regulieren. Da sind wir bei dem Paradoxon, das wir vorhin noch angesprochen haben. Dann habe ich als Liberaler die Aufgabe, genau diese klaren Regeln zu machen, diesen Rahmen zu bestimmen und dafür zu sorgen, dass einer sofort, aber auch sofort, wenn einer über den Rahmen geht, demjenigen einen auf die Finger gibt. Und bei den Staatsanleihen heißt das, es kann doch nicht sein, dass die alte Regel, ich kriege mehr Zinsen, dann habe ich aber auch mehr Risiko, dass mein Geld ausfällt, dass die außer Kraft gesetzt wird. Also wer vor ein paar Jahren in griechische Anleihen gegangen ist, hat gedacht, ja super, die gehen höher, dann brauche ich ja keine Deutschen zu nehmen und dann ist auch wunderbar. Will aber vor einem warnen. Wenn einem jemand, egal wo, 4-5% gegenwärtig Rendite verspricht, dann muss er sich auch fragen, welches Risiko übernehme ich damit und muss ich nicht eigentlich mit 2,5 zufrieden sein? Das darf man auch nicht vergessen. Es wird uns dann irgendwo auch treffen. Und jetzt sage ich mal, das kann dann auch so sein, dass der Journalist, der in einem Fonds, genannt Versorgungswerk, seine Gelder angelegt hat, auch sehen muss, sind denn da nicht auch Risikoteile drin, von denen wir noch vor Jahren dachten, sie sind nicht so risikoreich. Das muss ich akzeptieren und das gehört für mich dazu. Und bei der Aufweichung des Stabilitätspaktes ist genau der Fehler gemacht worden. Da hat man aufgeweicht, schon falsch. Aber selbst wenn man sagt, das war in Ordnung, hätte man sagen müssen...
Das waren Deutschland und Frankreich, ja.
Deutschland und Frankreich. Hätte man aber sagen müssen, okay, jetzt wird es risikoreicher, weil die öfter verschulden. Dann müssen wir auch ein Insolvenzsystem oder ein Haircut oder sonstiges haben, damit, wenn es dann wirklich über die Wupper geht, auch klar ist, dass das eben nicht der Steuerzahler ist.
Jetzt reden wir mal über Irland. Irland hat zwar soziale Gegensätze, aber nach dem Wohlstandsindikator liegen die auf Platz 5 in der Welt und Deutschland auf Platz 10. Wie wollen Sie dem deutschen Steuerzahler vermitteln, dass er für dieses Land mit aufkommen soll?
Er soll nicht dafür aufkommen. Er soll nur über Bürgschaften die Möglichkeit geben, dass dieses Land sich am eigenen Schopfe daraus holt, über einen gewissen Zeitraum. Nicht im Sinne von Geld geben, nach dem Motto, ihr Iren habt zwar mit niedrigen Steuern jetzt wunderbar gelebt und habt auch alles Mögliche an Leuten abgezogen, habt unseren Bankenplatz auch ein bisschen kleiner gemacht, aber jetzt kriegt ihr noch mal ein paar Milliarden. Sondern nein, wir geben euch über Bürgschaft die Möglichkeit, über eure harte Arbeit, dadurch, dass ihr Strukturen verändert, euch da rauszuholen. Das geht nicht von heute auf morgen. Und wenn die Voraussetzung, das wird dieses Wochenende, so schätze ich es ein, auch klar gemacht, wenn die Bedingungen, die vom IWF, von der Europäischen Zentralbank und der EU-Kommission getroffen werden, richtig und gut sind, dann bin ich der Meinung, als Europäer und jetzt sage ich mal bewusst auch als solidarischer Europäer der Meinung, dann helfe ich. Aber nach dem Motto, boah, uns geht's gut und wir profitieren vom Euro, jetzt geben wir euch mal ein paar Milliarden des deutschen Steuerzahlers. Nein, das mache ich nicht mit. Dafür bin ich im Übrigen auch nicht gewählt worden. Aber zu helfen, um rauszukommen, das sehe ich schon als meine Aufgabe. Das erwarte ich von den anderen ja auch, wenn es für Deutschland schlecht läuft.
Aber Sie machen natürlich hoffentlich jedenfalls einen Unterschied zwischen so einem Land wie Griechenland, das also seinen Sozialstaat überdehnt hat,
ja, und Irland. Ja, und auch belogen und betrogen hat bei der Frage der Zahlen.
Okay. Es war doch die FDP, die Irland, die den keltischen Tiger mit seinen niedrigen Steuern, Körperschaftssteuer von 12,5%, immer als leuchtendes Beispiel hingestellt hat. Alle möglichen konservativen Thinktanks dieser Welt haben immer gesagt, Irland ist das freieste Wirtschaftsland, das man sich vorstellen kann. Was da zusammengebrochen ist, ist ja nicht, dass da irgendein Sozialstaat, die haben eine Sozialstaatsquote von 15%, wir haben eine von 30%, sondern da ist der Casino-Kapitalismus zusammengebrochen.
Naja, ich würde es noch mal weiter differenzieren. Dann müsste ja auch so ein Land wie Singapur, wie Hongkong mit ihren auch sehr niedrigen Steuersätzen, nicht nur im Bereich Körperschaftssteuer und so weiter, genau vor demselben Problem liegen. Ich kann so etwas machen. Ich muss aber dann auch gucken, welche Risiken ich eingehe. Und ich muss vor allen Dingen aufpassen, das können wir jetzt im Bankensektor sehen, ob ich gegen so etwas gefeit bin. Und warum hat Irland ein Problem? Weil die irische Regierung auf der einen Seite die niedrigen Steuern hatte, auf der anderen Seite aber dann nicht dafür gesorgt hat, dass die Kontrolle und die Risikobeherrschung, Bankenaufsicht etc. entsprechend gut war.
Das heißt, das waren schon Liberale, aber nicht die richtigen Liberalen.
Naja, ja, jetzt kommt wieder das berühmte Problem, dass der Liberale erklären muss, und das sage ich aus vollem Herzen, dass wir wahrgenommen werden für den Teil Freiheit, obwohl wir meinen, Freiheit nicht von etwas, sondern zu etwas, also mit einem Ziel. Also der zweite Teil, der zur Freiheit dazugehört, nämlich die Verantwortung. Ich kann nicht einfach nur sagen, libertär, Steuern senken, Steuern senken, Steuern senken, dann wird sich alles richten, sondern ich muss immer sagen, Steuern senken immer da, wo ich den Staat zurücknehmen kann, weil es auch der Private machen kann. Aber Achtung, stets immer so, das Kartellrecht ist für mich das beste Beispiel, dass ein Grundmisstrauen besteht, dass jemand versucht, seine Position zu missbrauchen. Und stets auch immer so, dass der Missbrauch aufgedeckt und, Bild eben mit dem Rahmen, möglichst schnell auch bestraft. Das gehört dazu. Und das, ich sag mal so, müssen wir vielleicht als Liberale noch viel stärker in Deutschland hervorheben. Wir werden aber auch sehr gerne nur für den ersten Teil wahrgenommen, für den zweiten Verantwortungsteil. Ich nehme das Beispiel 2 Milliarden.
Sie haben doch auch so geklungen. Sie haben doch lange Jahre nicht nach Walter Eucken geklungen. Das war also jener, der im Grunde
in den
40er Jahren die soziale Marktwirtschaft, die dann Ludwig Erhard übernommen hat, erfunden hat.
Sie haben das doch war nicht übrigens ein Neoliberaler, was, ja, genau. Woran man schon merkt, wie dieses Wort auch verdreht worden,
ja,
ist.
Ja, so verwende ich das ja auch nicht. Das war ein Neoliberaler,
aber daran merken Sie genau, wo das Problem liegt.
Aber Herr Fricke, was ich ja sagen will, ist, dass Sie doch über lange Jahre nicht nach Walter Eucken, sondern nach anderen marktradikalen Denkern geklungen haben. Soll ich Ihnen mal sagen,
ja.
Friedrich August von Hayek zum Beispiel,
ja, also ich glaub
der
nicht.
Oberneoliberale, also im bösen Guido, Sinne,
ja,
sozusagen.
Jetzt machen wir es sozusagen mal frontal. Hat Guido Westerwelle Herrn Hayek zitiert oder hat er Herrn Eucken zitiert? Und um Ihnen das Beispiel gerade mit dem Neoliberal zu geben, Sie werden an der Stelle... Für die Hörer, der Neoliberale ist der, der sagt, Liberalität ist gut, aber ich brauche immer noch den kontrollierenden Staat, der diese Freiheit auch immer in ihren Grenzen hält. Wenn das so nur wahrgenommen wird, dass neoliberal schlimm ist, dann muss ich ja sehen, dass man sagt, alles, was mit FDP und liberal zu tun hat, ist nur negativ. Dann müssen wir das anders darstellen, dass uns dabei auch Fehler manchmal unterlaufen. Würde ich gar nicht bestreiten. Da kommen wir wieder zum Ergebnis, keiner ist ohne Fehler. Wir machen wahrscheinlich viel zu viele. Aber wo wir es dann gut tun, wird es dann auch nicht wahrgenommen. Deswegen wollte ich eben das Beispiel mit den 2 Milliarden für die gesetzliche Krankenversicherung geben. Dass diese schwarz-gelbe Bundesregierung zusätzliche 2 Milliarden des Steuerzahlers und damit im Wesentlichen, weil wir wissen, woher die Einkommen kommen, der oberen Steuerzahler für die gesetzliche Krankenversicherung gibt und nicht für die private, fällt hinten runter. Da wird gesagt, das ist alles irrelevant und das verschwindet im System. 3 Milliarden geben wir für die gesetzliche Krankenversicherung inzwischen aus dem Steuersäckel. Also nicht nach dem Motto, wir lassen es nur bei denen, die in der GKV sind, sondern auch die, die in der PKV sind, tragen das mit. Das wird aber nicht wahrgenommen und da können Sie 100-mal das versuchen zu sagen oder dass wir die Sozialquote bei 51,7 haben.
Herr Fricke, waren Sie im letzten Jahr eigentlich für die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, was jetzt so dann zu dem Erfolg geführt hat, dass die Leute nicht entlassen wurden oder
Moment,
dagegen aus ordnungspolitischen Gründen?
Ja, sage ich Ihnen, da kann ich für mich ehrlich sagen, habe ich einen Fehler bei der ersten Verlängerung des Kurzarbeitergeldes gemacht, weil ich eine Sache nicht erkannt habe. Während wir früher bei der Frage Kurzarbeit die Problematik hatten, dass es dazu geführt hat, dass Unternehmen in den 60er, 70er, 80er Jahren die Kurzarbeit genutzt haben, um sich vermeintlich nochmal zu retten, wird heute die Kurzarbeit bewusst genutzt in einer solchen Krisenzeit, um dafür zu sorgen, dass man die Qualifizierten gerade auf den Job speziell qualifizierten Leute halten kann. Und da muss ich unumwunden zugeben, hat sich meine ursprüngliche Meinung, dass ich das nicht für richtig halte, dass das zu viel ist, nicht, dass es das nicht gibt. Kurzarbeitergeld muss es geben, aber die Frage der langen Regelung, da habe ich, muss ich dann auch durch viele Gespräche sagen, das war ein Fehler, den ich hatte, weil ich ein altes, falsches Bild von unserem Arbeitsmarkt hatte. Was dann die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes angeht, konnte ich damit gut leben, weil ich inzwischen verstanden hatte, dass sich das anders auswirkt. Und die Brücke, die wir da gebaut haben, die ist gut, vor allen Dingen, weil sie dafür gesorgt hat, dass der jeweilige Bürger, der in seinem Job steckt, gemerkt hat, dass wir ihm dabei helfen. Andererseits aber, Kurzarbeitergeld hat einem Selbstständigen, der in seinem Laden sitzt, nichts geholfen, weil er da nichts mitmachen konnte. Es ist wohlgemerkt eine Arbeitnehmerleistung. Ich glaube, dass wir da, wenn wir das richtig machen und zeigen, an welcher Stelle haben wir was falsch gemacht, aber auch an welcher Stelle haben wir was richtig gemacht. Bei General Motors, um dieses Beispiel kurz zu erwähnen, haben wir dann, obwohl der öffentliche Druck riesig groß auf uns war, das Richtige gemacht, konnten allerdings auch nachweisen, dass es richtig war, weil ja nachher sich zeigte, dass es eigentlich nur Geldabzocke gewesen wäre, die wir Richtung General Motors gezahlt hätten.
Herr Fricke, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich habe zu danken.
Das war 12:22 zu Gast bei Ingo Kalle. Heute der Chefhaushälter der FDP-Bundestagsfraktion, Otto Fricke. Nächste Woche Fortpflanzungsmedizin und Moral. Ich spreche mit Professor Dr. Heribert Kentenich, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe der DRK-Kliniken Berlin-Westend. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.